lautet: Leben in Freiheit entdecken. Freiheit ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns Menschen. Weißt du, Rettung geschieht in einem Moment. Wir kommen von Ostern her, wir haben viel über Jesus gesprochen, über die Bedeutung des Kreuzes, über die Bedeutung der Auferstehung Jesu. Und Gottes Herzschlag ist, Menschen zu retten, sie anzurühren, ihnen neues Leben zu geben, ihre Schuld zu vergeben. Und dann setzt Gott aber keinen Punkt, sondern er setzt einen Doppelpunkt und sagt, let's go, jetzt gibt's einiges zu tun. Komme hinein in einen Prozess der Freiheit. Und ein Vers der Bibel begleitet uns in dieser Predigtserie. Wenn du in dieser Zeit diesen Vers auswendig gelernt hast, dann hast du etwas richtig Gutes getan, okay? Also Galater 5, Vers 1, schau mal, was es da heißt. Den habe ich jetzt schon wieder vergessen einzufügen, sorry. Aber ich lese ihn euch vor, pass auf. Galater 5, Vers 1, da heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Diesen Satz sage dir immer wieder. Sage es dir immer wieder, wenn irgendetwas kommt, das dich gefangen nehmen möchte. Dann sage, ich weiß aber Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat mich Christus befreit. Freiheit ist seine Idee für mein Leben. Letzte Woche haben wir uns die beiden Bäume im Garten Eden angesehen und uns damit befasst, dass jeder von ihnen eine Art, seinen Glauben zu leben, repräsentiert. Wir haben betrachtet, wie der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und seine, ja im Grunde tödliche Frucht, uns in Leistung, religiöses Denken und Scham führt. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass der Baum des Lebens, welchen wir auch als Jesusbaum bezeichnen könnten, wahres Leben und Freiheit für uns bereithält. Es befreit uns von falschem Denken über Gott und über uns selbst. Wenn wir von dieser Frucht essen und auf diesem Weg unterwegs sind, dann befreit es uns von Leistungsdruck und all diesem, ich muss, ich muss, ich muss. Und wenn ich tue, dann muss auch Gott und dann kann ich irgendwie mich hocharbeiten, wie auch immer. Nein, das legt den Fokus auf Jesus, auf das, was er getan hat für uns. Und wir müssen nur noch annehmen, uns beschenken lassen. Es ist so wichtig, dass wir eine grundlegende Entscheidung treffen, wie wir in unserem Glauben unterwegs sein wollen. Und ich plädiere, deswegen habe ich die Predigt vergangene Woche auch gehalten, bitte lass dich beschenken von ihm. Nimm an und geh hinein in diesen Weg der Freiheit. Heute möchte ich über eine weitere wichtige Wahrheit sprechen. Ich möchte über die sogenannte geistliche Ordnung reden. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff, was verbirgt sich hinter diesem Thema? Ich möchte mal ganz kurz ein paar Gedanken einfach über Ordnung als solches mit euch teilen. Hey, wer von euch kennt den Spruch, Ordnung muss sein? Hast du den bei dir zu Hause gehört? So? Hat das jemand gesagt, vielleicht Mama, Papa, Ordnung muss sein? So. Und damit meinen wir, dass eine gewisse Ordentlichkeit, eine gewisse Aufgeräumtheit und auch Sauberkeit und eben keine Unordnung und Durcheinander herrschen soll. Oder der Spruch, Ordnung ist das halbe Leben. Auch schon mal gehört? Ordnung ist das halbe Leben. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Wahres drin. Oder die Redewendung, Zucht und Ordnung. Auch schon mal gehört, oder? Weißt du, von Ordnungen ist in der Mathematik, in der Biologie, in der Physik und in vielen, vielen anderen Bereichen mehr die Rede. Und weißt du, während meiner ersten Quarantäne seit Pandemiebeginn, klingelte es bei uns an der Tür und ich bekam Besuch vom Ordnungsamt. Das stand auf einmal vor der Tür. Ich habe mich gefreut, auch vielleicht ein Amazon-Paket oder so. Auf einmal, sind Sie der so und so? Ich sage, ja, alles klar, schön, dass Sie da sind, schönen Tag noch, tschüss. Okay. Üblicherweise gehören zu Ihren Aufgaben die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Erhaltung der öffentlichen Ordnung. Und hier hatten sie, um die Ordnung zu erhalten, den Auftrag zu kontrollieren. Einfach mal zu klingeln, befinden sich die Personen in Quarantäne, die in Quarantäne auch sein sollten. Hast du schon mal ein Knöllchen bekommen? Schon mal irgendwo falsch geparkt und ein Knöllchen bekommen? Das ärgert einen total, wenn man wieder zum Auto kommt, oder? So, oh nein, jetzt haben sie mich wieder erwischt. Irgendwie. Oder man hat es vielleicht auch gar nicht so gemerkt, wie auch immer. Aber falls ja, dann hast du eine Ordnungswidrigkeit begangen und musst dann dafür zahlen. Was eben ansteht. Ordnung. Gott hat als Schöpfer dieser Welt auch unsere Welt nicht willkürlich geschaffen. Nicht einfach gesagt, es werde, macht, was ihr wollt. Nein, er hat Ordnungen geschaffen. In seiner Schöpfung hat er sie festgelegt. Und durch diese Ordnungen regelt Gott ganz, ganz vieles. Wir sprechen zum Beispiel über Schöpfungsordnungen, wie zum Beispiel der ganze Kosmos mit seinen ganzen physikalischen Ordnungen, die Gott so sich erdacht hat und wie er es geordnet hat. Es gibt eine Gravitation. Wenn ich diesen Präsenter loslasse, dann wissen wir alle, was passiert, oder? Weil es so angeordnet wurde, dass er fällt. Und nicht nach vorne fliegt, nicht nach hinten und nicht nach oben, sondern auf den Boden. Es ist von Gott so angeordnet, dass sich die Erde stets in 365 Tagen einmal um die Sonne bewegt. Oder einmal am Tag um sich selbst. Das ist geordnet, das ist so, von Gott erdacht. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jedes Jahr derselbe Zyklus, derselbe Ablauf. Es ist geordnet. Oder hattest du schon mal zweimal hintereinander Winter erlebt? Und der Frühling wurde übersprungen. Ich noch nicht. Es ist geordnet. Gott hat es so angeordnet, dass unser Leben einen Anfang hat und eben auch ein Ende. Wir werden geboren und Gott hat geordnet, wie das alles geschieht, die Entstehung von Leben und so weiter. Und Gott hat es so geordnet, dass es aber auch an ein Ende kommt. Oder Ordnungen für uns Menschen. Der Staat ist zum Beispiel ebenfalls eine gesetzte Ordnung, um gesellschaftliches Leben zu organisieren, zu wachen und zu leiten. Gott hat die Ehe als Ordnung eingesetzt. Das ist der Stand, in dem Mann und Frau gemeinsam eins sein sollen und leben sollen. Gott hat Familie als Ordnung für gemeinsames Leben gegeben. Die Gemeinde, der Leib Jesu, ist eine Ordnung Gottes. Kirche Jesu ist kein Zufall, sondern ein Gedanke Gottes für diejenigen, die an ihn gläubig sind, Christen eben. Und es gäbe an dieser Stelle noch so viel mehr Beispiele zu nennen. Wir erkennen hier, dass wir einen Gott der Ordnung haben, oder? Der sich Gedanken gemacht hat, bis ins Detail, wie soll Leben, menschliches Leben, überhaupt die Schöpfung, seine Schöpfung geordnet, angeordnet sein. Und ich bin überzeugt, Gott tut es zu unserem Wohl. Er will den Menschen damit nicht einschränken oder ihn ärgern, sondern er gab all diese Ordnungen, damit es uns Menschen gut geht. Und daher glaube ich, dass wenn wir uns in den Ordnungen Gottes bewegen, dann tut uns das unglaublich gut. Dann ist das der Weg des Segens. Der Weg, in dem wir ein Leben leben können, verbunden mit Gott, das siegreich ist, in Freiheit hineinkommt und ja auch einen gewissen Erfolg hat. Das ist der Weg zum Baum des Lebens und zu seinen Früchten und auch der Weg, um in Freiheit zu kommen. Und weißt du, ich liebe Ordnung. Ich mag auch eine gewisse Ordentlichkeit. Ich bin da nicht so der perfektionistische Typ, dass jeder Stift so seinen Platz hat und wenn der verrutscht, dann muss ich da hin und den so, ne? Aber eine gewisse Ordnung tut uns gut, tut mir gut und hilft uns, glaube ich, auch. Macht vieles einfacher und übersichtlicher. Nun, wenn Unordnung herrscht, wie wird aus Unordnung Ordnung? Und auch hier käme es natürlich jetzt drauf an, welche Beispiele wir nehmen, aber ich nehme mal ein Beispiel, das jeder von uns kennt. Wenn dein Zimmer unordentlich war und Mama sagte, geh dein Zimmer aufräumen, dann kommt im ersten Moment ganz viel Freude auf, weil man sich denkt, wow, ich darf die Unordnung beseitigen, super, ja? Nein, in der Regel wahrscheinlich nicht, sondern man will eher Fußball spielen gehen oder so, aber es ist wichtig, das zu tun. Was aber ist der Weg, um aus dieser Unordnung Ordnung zu schaffen? Aufräumen. Dinge müssen aufgehoben werden vom Boden, müssen ins Regal gestellt werden, es muss mal gesaugt werden, wie auch immer. Man muss aufräumen. Und manchmal wird Ordnung auch dadurch hergestellt, dass mehrere Dinge in eine gesunde und gute Reihenfolge kommen. Allein wenn man die Sachen vertauscht, kann es Unordnung geben und kann uns schaden. Aber wenn wir sie einfach in die richtige Reihenfolge bringen, dieselben Sachen, dann wird es zum Segen und dann ist es gut. Und ich habe ein bisschen überlegt, was für ein Beispiel ich nehmen kann. Und mit Blick auf die Ehe zum Beispiel empfinde ich es als eine gute Reihenfolge, dass man sich in der Regel erst etwas kennenlernt, bevor man heiratet. Natürlich gibt es Kulturen, in denen das anders gemacht wird, aber für unseren Kontext glaube ich, ist das eine gute Reihenfolge. Man hat so eine Kennenlernphase. Manche sprechen dann davon, dass sie ein festes Paar sind. Andere tun das nicht und lernen sich kennen, wie auch immer. Das sei auch jedem irgendwie selbst überlassen. Damit beginnt es. Dann kommt die Zeit der Verlobung, in der man sich auch weiterhin kennenlernt. Und schließlich kommt die Heirat und Ehe. In der Ehe hört das Kennenlernen zwar nicht auf, aber dennoch war es gut, dass es eine Zeit gab, in der man sich bereits im Vorfeld kennenlernen konnte, soweit es eben möglich ist. Meiner Frau und mir hat es zum Beispiel sehr geholfen, Schritt für Schritt zu gehen und nicht bereits mit der Heirat zu beginnen. Ach so, wir heiraten und dann kommt der Rest. Nee, ich glaube, es ist gut, wenn es eine Reihenfolge gibt, wenn Schritt für Schritt gegangen wird, Dinge nicht überstürzt werden. Gut, dass uns beiden klar war, dass es für unser Kennenlernen eine gewisse Reihenfolge gibt, sodass es ordentlich abläuft. Kann ich dir auch nur empfehlen aus eigener Erfahrung. Muss man es so machen? Nee, muss man nicht. Aber Ordnung entsteht auch da, wo wir eine Reihenfolge haben. Wisst ihr, um täglich nach dem Baum des Lebensmuster leben zu können, ist, so wie für die Schöpfung auch, eine geistliche Ordnung wichtig. Wir haben eben gesehen, dass Gott so vieles geordnet hat, im Natürlichen, im Sichtbaren, für alles, was uns Menschen betrifft. Aber es gibt auch eine Ordnung, eine Reihenfolge, so will ich sagen, für unser geistliches Leben. Und das Erste, was wir irgendwie wissen müssen dazu ist, weißt du, Gott hat uns Menschen aus drei unterschiedbaren Bestandteilen geschaffen. In 1. Thessalonicher 5,23 heißt es, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Spannend, oder? Dass es in diesem Vers diese drei Bestandteile gibt, Geist, Seele und Leib. Und ganz hautnah habe ich das erfahren, dass das stimmt und dass das wahr ist. Als meine Großeltern starben, ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden verabschieden musstest, der aus diesem Leben gegangen ist, und wir zumindest hatten die Gelegenheit, bei der Beerdigung am offenen Sarg noch Abschied zu nehmen. Und ich bin zu diesem Sarg gegangen und habe hineingesehen und ich habe meinen Opa nicht erkannt. Ich dachte, wer ist das denn, der da drinnen liegt? Ich musste echt genau hinsehen, bis ich dann sah, ja, er ist es. Aber da war wie fast nur eine Hülle, die da lag. Und mir wurde so bewusst in diesem Moment, die Seele ist das, was den Menschen irgendwie ausmacht. Was ihm Leben gibt, was ihn so erfüllt. Und da ist mehr als nur Körper. Weil seine Seele nicht mehr in seinem Körper war, fiel es mir schwer, ihn überhaupt erst zu erkennen im ersten Moment. In ihm lebte eine lebendige Seele und er hat einen Geist. Und diese drei Teile machen in der Summe uns Menschen aus. Keiner von ihnen darf fehlen. Hier mal eine kurze Übersicht. Der Geist. Dieser Geist, sagt uns die Bibel, muss erlöst werden und lebendig gemacht werden. Die Seele muss wiederhergestellt werden. Sie muss frei gemacht werden, in einen Prozess der Freiheit hineinkommen. Und unser Körper, der uns gegeben ist, er muss dem Geist unterstellt werden. Das mal so als kurzer Überblick. Wir schauen uns das gleich noch etwas mehr im Detail an. Weißt du, im Augenblick unserer Rettung wird unser Geist mit Christus lebendig gemacht. Und wir können augenblicklich völlig gerecht vor Gott stehen, lesen wir im Römerbrief an einigen Stellen. Die Bibel nennt dieses Ereignis, dass unser Geist mit dem Geist Christi verbunden wird und dass wir gerecht gesprochen sind, Rechtfertigung. Das geschieht in dem Moment, wo wir sagen, ja, Jesus wäre der Herr meines Lebens. Dir will ich nachfolgen. Mein Leben gehört voll und ganz dir. Allerdings benötigen unsere Seele und unser Körper ab diesem Moment dann noch Zeit und Anstrengung, um weiter verändert zu werden in das Ebenbild von Jesus hinein, mehr und mehr. Und auch für diesen Prozess der Veränderung hat die Bibel einen Begriff und der heißt Heiligung. Schon mal gehört? Heiligung? Rechtfertigung ist das, was geschieht, wenn wir Christen werden, so will ich es mal sagen, gläubig werden und unser Leben verändert wird. Und dann werden wir in einen Prozess hineingeführt, der Heiligung heißt. Wo wir ablegen, was uns noch festhält aus der Vergangenheit, wie auch immer, schlechte Gewohnheiten, Süchte, böse Worte, die wir sagen, was auch immer. Wir gehen in einen Prozess der Heiligung hinein, wo Gott uns verändern möchte. Rechtfertigung können wir selbst nicht vollbringen. Das ist etwas, was Gottes Geist in unserem Leben wirkt. Wir können sie nur im Glauben an Jesus annehmen. Heiligung hingegen liegt nicht nur, aber zu einem großen Teil auch in unserer Verantwortung. Also, Gott hat uns Menschen aus drei unterscheidbaren Bestandteilen geschaffen. Das ist das Erste, was wir festhalten müssen, wenn wir gleich über eine geistliche Ordnung reden. Und das Zweite ist, du musst die Prinzipien einer geistlichen Ordnung annehmen. Eben wie das Natürliche alles von Gott so geordnet ist, hat Gott auch eine Ordnung für diese drei unterscheidbaren Teile festgelegt. Er brachte sie in eine gesunde und gute Reihenfolge. Und diese geistliche Ordnung zu verstehen, wird uns helfen, Sünde in unserem Leben zu vermeiden und mehr in Heiligung, in Heiligkeit und auch in Freiheit zu kommen. Hier kommt aber die große Herausforderung für uns alle, vor der wir alle stehen. Diese drei Teile kämpfen ständig gegeneinander. Seele, Geist und Leib. Jeder will ständig die Oberhand gewinnen in unserem Leben. Und der Apostel Paulus, er beschreibt diesen Vorgang, er kennt das, ja, und ich kenne das auch, du vielleicht auch, aber er beschreibt es wie folgt. Er sagt in Römer 7, als er über diesen Kampf nachdenkt, sagt er, es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen, doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch irgendwie in mir ist. Hier beschreibt er diesen Kampf zwischen Geist, Seele und Leib. Zwischen dem, wovon er weiß und wovon er in seinem Herzen merkt, das ist Gott wichtig und das will er und er will es auch. Aber so oft scheitert es in der Praxis und er tut letztendlich was anderes. Als Menschen, die Jesus in ihrem Leben haben, haben wir das Verlangen, Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihm Ehre zu machen. Doch während das unser Verlangen ist, merken wir, glaube ich, ganz schnell, vor allen Dingen im Trubel des Alltags, im Trubel des Lebens mit Familie, Job, Hobbys und so weiter, hey, das fällt einem gar nicht so zu einfach, sondern es bedarf einer gewissen Anstrengung. Man schafft es nicht immer so, wie man es gerne hätte, wie man es sich vornimmt. Und bereits im und besonders seit dem Sündenfall im Garten Eden gibt es diesen Kampf zwischen der sündigen Natur des Menschen und dem Wunsch, heilig zu leben. So zu leben, wie Gott es sich erdacht hat, in seinen Ordnungen. Und das ist ein Kampf, der in uns ausgetragen wird. Oft auch ein Kampf, der in unseren Gedanken stattfindet. Okay, wir wollen einen weiteren Blick auf die einzelnen Bestandteile werfen, um sie besser zu verstehen und einordnen zu können. Sprechen wir zunächst mal über den Geist. Ein Satz, den ich dir sagen möchte, ist, oder dich fragen möchte, wusstest du, dass du kein körperliches Wesen bist, das eine zeitlich begrenzte geistliche Erfahrung macht, sondern es ist andersrum. Sondern du bist ein geistliches Wesen, das eine zeitlich begrenzte körperliche Erfahrung macht. Denk mal kurz darüber nach. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wichtig, das zu verstehen. Nicht unser Geist und auch nicht unsere Seele limitieren unser Leben hier auf der Erde, oder? Sondern der fortschreitende Prozess der Alterung unseres Körpers. Unser Körper unterliegt den Ordnungen, den Gesetzen, die Gott geschaffen hat. Und das bedeutet, das Leben hat einen Anfang und ein Ende. Und dazwischen entwickelt er sich vom Anfang zum Ende hin. So ist das nun mal. Die Bibel sagt in 2. Korinther 4, 18, denn was sichtbar ist, alles was sichtbar ist, alles was du sehen kannst, ist zeitlich. Es hat eine gewisse Dauer und dann wird es nicht mehr sein. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Es hat einen Anfang, aber auch ein Ende. Und niemand von uns kommt aus diesem Leben raus, also körperlich gesprochen. Du und ich, wir alle sind geistliche Wesen, die solange wir leben, eine zeitlich begrenzte körperliche Erfahrung machen. Es ist Gottes Plan, dass unser Geist die stärkste Komponente unseres Lebens wird und dass er etwas wie die Kommandozentrale, so will ich es mal sagen, dessen wird, was wir sind, wer wir sind und was wir tun. Das Blut Jesu hat für alle Zeit und Ewigkeit für uns die Möglichkeit und das Recht erkauft, dass wir uns Gottes Freunde nennen können. Gottes Freunde. Was Hammer, oder? Ich bin Freund Gottes. Ich kenne ihn persönlich, er hat mich gerettet. Was für ein Geschenk. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 6, 17, wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Darüber sprach ich gerade, Rechtfertigung. In dem Moment, wo wir ihm gehören, verbindet sich sein Geist mit unserem Geist. Neues geistliches Leben entsteht in uns. Und zum Zeitpunkt der Rettung wird unser menschlicher Geist mit dem Geist von Jesus vereint. Vielleicht hilft dieses Bild wie bei einer Hochzeit oder Braut und Bräutigam, dann in einer Ehe, so eine Verbindung findet das statt. Sprechen wir kurz über unsere Seele. Unsere Seele macht uns fähig, Beziehungen zu erleben, die Schönheit der Umgebung wertzuschätzen, zu denken, rationale und auch logische Schlussfolgerungen zu ziehen und Gefühle auszudrücken. Das geschieht in unserer Seele, das ist so ihre Aufgabe in dem Ganzen. Weißt du, Gott hätte uns auch bereits vorprogrammieren können, so wie er es gewollt hätte, oder? Aber er entschied sich, uns die Fähigkeit zu geben, eigenständig zu wählen und entscheiden zu können. Diese Entscheidungsfreiheit ist auch verortet in unserer Seele. Und ich glaube, wie wir Menschen aus drei Teilen bestehen, eben Geist, Seele und Leib, besteht auch unsere Seele aus drei Teilen. Und auf der einen Seite haben wir da den Verstand, unser Denken, ja, die Ratio. Der Verstand denkt, rationale und logische Schlussfolgerungen ziehen wir damit und so weiter. Durchdenken Dinge, durchdringen sie intellektuell auch und so weiter. Dann haben wir einen Willen. Du hast einen Willen. Ganz oft weiß ich ganz genau, was ich will und was ich nicht will. Warum? Weil das in meiner Seele so angelegt ist, dass ich einen Willen habe. Damit treffen wir Entscheidungen. Und auch die Emotionen, die Gefühle befinden sich in unserer Seele. Mit denen empfinden wir. Da steckt auch etwas von unserer Erinnerung drin, weil Erinnerung und Emotion ganz eng auch miteinander verknüpft sind. Auch unser Glaube steckt so in unserer Seele. Und weißt du, in Sprüche 2, Vers 10 lesen wir Folgendes. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten. Schaut euch mal die Begriffe an und welchem Bereich sie zugeordnet werden können. Der Seele. In der Seele ist Weisheit, Erkenntnis, Besonnenheit, Einsicht. Das ist so ihre Aufgabe in uns Menschen. Und als drittes haben wir den Körper. In 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, dass Gott unseren Körper aus Erde geformt hat. Und jedes Mal, wenn ich diesen Bericht lese, denke ich mir, Gott, ich wäre gern dabei gewesen. Ich hätte das gern gesehen. Ich hätte das so gern gesehen, wie Gott sich vielleicht niederbeugt und Erde nimmt und irgendwie den Menschen formt und dann seinen Lebensatem hineinhaucht und auf einmal lebt der Mensch. Vielleicht zeigt Gott uns das nochmal, wenn wir irgendwann im Himmel sind. Wäre einfach interessant. Gott blies seinen Lebensatem hinein und so wurde der Mensch lebendig. Und wir haben bereits gesehen, dass der Körper ein vorübergehendes Zuhause der Seele und des Geistes ist. Er hat einen Anfang und ein Ende. So hat es Gott geordnet. 1. Korinther 6 erfahren wir ein sehr, sehr spannendes Detail. Da heißt es, dass unser Körper, der uns gegeben ist, der einen Anfang hat und ein Ende hat, Tempel des Heiligen Geistes ist. Stark, oder? Im Alten Testament war die Gegenwart Gottes im inneren Heiligtum des Tempels zu Hause und wurde das Allerheiligste genannt. Als Jesus starb, zerriss der Vorhang im Tempel und die Gegenwart Gottes ist umgezogen. Sie war im Allerheiligsten verortet und in dem Moment, wo Jesus sein Leben gab, zerreißt der Vorhang und die Gegenwart Gottes zieht um. Aus dem Innersten, wohin? In die Herzen der Menschen. In die Herzen derjenigen, die an ihn glauben. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Und genauso wenig, wie wir in die Kirche gehen würden, um dort die Fenster einzuschlagen und die Möbel zu demolieren, so hoffe ich das zumindest, ja, sollten wir nichts vorsätzlich tun, was unseren Körper schadet. Gott hat uns schon eine gewisse Verantwortung für diese Hülle gegeben, die wir nun mal haben. Ob du ganz zufrieden bist, damit nicht, ob hier und da mal ein Pickelchen kommt, das sei mal so dahingestellt. Aber was mir heute Morgen wichtig ist, verstehe deinen Körper ganz neu als ein Geschenk Gottes für dich. Das ist der Aufbewahrungsort für deine Seele und deinen Geist, den Gott dir gegeben hat, für die Lebenszeit, die er eben für dich vorgesehen hat auf dieser Erde. Und achte deswegen den Körper nicht gering. Sag ja, ich sage nur Körper, weißt du, wird älter, hier kommt eine Falte, da habe ich einen Pickel und so. Nee, schätze das. Denn weißt du was, dein Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. Schätze ihn nicht gering, kümmere dich darum. Auf der anderen Seite dürfen wir aber ebenfalls nicht vom Pferd fallen, dass wir sagen, mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt wird hier optimiert und aufgespritzt und operiert und was weiß ich. Und ich gehe 7-mal die Woche irgendwie ins Fitnessstudio. Ich brauche Muckis und so. Weißt du, unser Körper kann auch zu einem Götzen werden. sagen, oh, Sommer, oh nee, mein Beachbody ist noch gar nicht so. Ja, wie, was sollen denn die Leute über mich denken, wenn ich in Badehose oder schwimmen gehe oder so? Versteht, keine Überhöhung. Auf der einen Seite nicht verachten, was Gott uns als Geschenk gegeben hat, diesen Körper. Auf der anderen Seite, lass es uns nicht überhöhen, denn es kann sehr schnell zu einem Götzen werden, den wir anbeten. Und wenn wir das tun, wenn wir ein Mensch seinen Körper anbetet und jedes Gramm wird gezählt und ich komme gerade von einer Woche, wo ich eine Seminarwoche hatte und einer meiner Studienkollegen, der ist gerade echt so drauf, dass er sein Essen wiegt, ja, und guckt, was esse ich. Einfach, weil er Freude am Sport hat. Ich würde gar nicht sagen, dass das ungesund ist oder so. Ihm macht das Freude und er achtet darauf. Aber in dem Moment, wo wir unseren Körper und seine Bedeutung überhöhen, merken wir schon direkt etwas von diesem Kampf zwischen Geist, Seele, Leib. Unserem Körper, er bekommt eine Aufmerksamkeit und er wird auf einen Platz gestellt, den er nicht bekommen sollte. Was Gott uns lehrt und die Bibel uns lehrt, ist ein gesunder Umgang mit unserem Körper. Er wurde von Gott ausgedacht, er wurde von ihm geschaffen und er wurde uns gegeben, damit wir in der Lage sind, die Pläne, die Gott für uns hat, auf dieser Erde auszuführen. Unser Körper hat Bedürfnisse. Unser Körper hat Gelüste, er hat Begierden, die sowohl gut als auch schlecht sein können. Sie bieten die Chance, etwas Großartiges zu erfahren und zugleich die Gefahr, etwas Falsches zu machen, Menschen zu schaden, zu sündigen und auch anderen zu schaden. Und die Bibel sagt, dass wir uns von jeder Sünde fernhalten sollten, die dazu führt, dass unser Körper, ganz oft auch in den älteren Übersetzungen wird vom Fleisch gesprochen, ja, gemeint ist der Leib, der Körper, alles bekommt, was er sich wünscht und wonach es ihn gelüstet. Ich will dir sagen, dein Körper sollte nicht immer das bekommen, was er will. Deswegen ist Fasten auch so eine grandiose Übung, wo wir unseren Körper ein Stück weit beschneiden und sagen, mein Lieber, du hast gerade Hunger und du willst jetzt essen, aber ich will dich einfach mal ein Stück weit trainieren, dass du nicht alles bekommen kannst, was du willst. Und das fängt beim Essen an, aber es geht auch darüber hinaus. Fleischliche Begierden verlangen nach Befriedigung. Und obwohl wir unseren Appetit für den Moment vorübergehend stillen können, kommt die Begierde schon bald mit noch größerer Intensität zurück. Und das ist wahrlich so ein Teufelskreis. Und diesen Teufelskreis, der wird sich so lange wiederholen, bis er schließlich durch die Kraft des Heiligen Geistes durchbrochen wird. Wo wir zu der Erkenntnis gelangen, meinem Körper, dem gebe ich einen Raum, den sollte er nicht haben, sondern ich müsste einem anderen Bereich meines Lebens mehr Raum geben. Dem Geist, der wiedergeboren ist, der mit Jesus verbunden ist, der jetzt in Freiheit kommen soll. In 1. Korinther 6,12 sagt Apostel Paulus Folgendes. Er sagt, wisst ihr was, Leute, mir ist alles erlaubt. Ich kann alles tun. Ich kann alles essen. Ich kann mir gönnen. Mir ist alles erlaubt. Aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und ich will heute Morgen die Frage stellen, während wir so über den Bereich unseres Körpers nachdenken. Gibt es Dinge, die dich beherrschen, von denen du weißt, dass sie nicht gut sind? Gibt es Bereiche, wo du weißt, hey, da fällt es mir so schwer, mich zurückzuhalten? Und ob dich etwas beherrscht oder nicht, findest du auf einen ganz, ganz einfachen Weg heraus. Ist super, super easy. Verzichte mal einen Monat drauf. Könntest du einen Monat drauf verzichten? Oder kommt dann der Kampf? Oh, ich will aber, ich müsste doch. Und oh, ich bin heute irgendwie so emotional down. Jetzt muss ich mir ein Seelencluster kleben und brauche das jetzt so einfach. Ja? Mach doch mal den Selbsttest. Bist du in dieser Freiheit zu widerstehen und zu sagen, nee, das brauche ich auch für eine Zeit nicht? Mach doch mal den Selbsttest. All das, was ich gerade so erklärt habe, über Geist, Seele, Leib und die Ordnungen, die Gott schafft, die geistliche Ordnung, führt eigentlich alles zu diesem Schaubild hier. Geist, Seele, Leib. All diese drei Bereiche sind miteinander verknüpft. Sie gehören zueinander. Sie machen uns aus. Wenn du glaubst, du bist nur Körper, weit gefehlt. Du hast eine Seele und du hast einen Geist. Die Frage ist dein Geist bereits gerechtfertigt? Ist er verbunden mit dem Geist Jesu? Kennst du ihn? Folgst du ihm nach? Die geistliche Ordnung bietet uns einen Rahmen für ein Leben nach dem Baum des Lebensmuster, für unser Leben. Und dieser Rahmen erlaubt es uns so zu leben, dass unser Geist, der ja mit Gott verbunden ist und unsere Seele und Körper unserem Geist unterstellt sind. Das ist etwas, was wir ganz aktiv tun müssen. Da wo unser Körper laut wird und sagt, ich will, ich brauche Begierde, Lust und so weiter und so fort, sagst du, ich stelle dich an den gesunden Platz, wo du hingehörst und ich gebe dem Geist Raum in meinem Leben. Da, wo die Seele laut wird und sagt, ich brauche aber dieses und jenes und ich wurde hier wieder verletzt und ich muss wieder in Ordnung kommen und so weiter. Dann sagst du, Seele, nein, du kannst nicht alles bekommen, was du willst. Ich muss dem Geist Raum geben in meinem Leben, sodass Gott es in Ordnung bringen kann und mir helfen kann. Kennst du diesen Kampf zwischen Geist, Seele, Leib? Ich kenne das. Ich kenne das, wo mein Körper laut wird und irgendwelche Ansprüche anmeldet oder meine Seele, wie auch immer. Und da, wo unser Geist nicht tonangebend ist, entsteht ein Kampf immer wieder gegen die Sünde. Und ich will fragen, kämpfst du noch oder lässt du dich treiben? Lässt du dich einfach treiben und sagst, komme, was da wolle, ich werde es einfach machen. Das, wonach ich mich fühle, das mache ich. Die Aufforderung der Bibel, und wenn wir wirklich Schritte in Richtung Freiheit gehen wollen in unserem Leben, ist die, folge nicht allem, was du meinst, für dich gut sei, sondern verbinde dich immer wieder neu mit Gott. Gib seinem Geist in deinem Leben immer wieder neu Raum. Und kommende Woche werden wir intensiver darüber sprechen, wie das denn passieren kann. Wie mache ich das denn eigentlich? Wie verbinde ich mich so mit Gott? Wie gebe ich jedem Teil, jedem Bestandteil meines Lebens seinen gesunden Platz? Weißt du, der Heilige Geist lebt in dir und will, dass du ein Überwinder wirst. Überwindest, was die anderen Bestandteile unseres Lebens so anmelden. Ich lade uns ein, dass wir heute Morgen mal unsere Augen schließen und Gott eine Antwort geben. Es geht mir bloß darum, dass du einen persönlichen Moment mit Gott hast. Meine Aufgabe hier vorne ist nicht, dich einfach zu informieren, dich ein bisschen zu berieseln und dass du nach Hause gehen kannst, sondern ich würde mir so sehr wünschen, dass du heute Morgen Gott eine Antwort gibst. Eine persönliche Antwort. Und ich will heute Morgen fragen, willst du dich entscheiden, gerade jetzt, den Kampf neu aufzunehmen? Da, wo Dinge in der Gefahr stehen, in eine Unordnung hineinzukommen, wo der Strudel des Lebens einfach Dinge durcheinander bringt, willst du dich heute Morgen entscheiden, Herr, ich will auch eine geistliche Ordnung leben in meinem Leben? Willst du den Kampf neu aufnehmen und geistliche Ordnung in dein Leben bringen? Dann gebe ich dir jetzt einen Moment, wo du vielleicht mit deinen ganz persönlichen, mit deinen ganz konkreten Gedanken zu Gott gehen kannst. Sag es ihm mit deinen Worten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist heute Morgen und dass du in unser Leben hinein gesprochen hast, zu unseren Herzen gesprochen hast, auch zu unserem Verstand gesprochen hast. Herr, wir haben heute Morgen erfahren, wir sind mehr als nur dieser Körper, den wir haben. Du hast uns geschaffen mit einer Seele und einem Geist. So hast du uns erdacht. So hast du es angeordnet. Und Herr, wir wollen dir sagen heute Morgen danke, dass du kein Gott der Unordnung bist, der einfach willkürlich erschaffen hat und alles dem Zufall überlassen hat. Nein, du hast Ordnungen geschaffen zu unserem Segen, zu unserem Wohl. Danke dafür, Herr. Danke auch dafür, dass es eine geistliche Ordnung gibt. Und Herr, ich bete für mich und für jeden Einzelnen heute Morgen, der meine Stimme hört, sei es hier oder im Livestream. Herr, hilf uns, in diese Ordnung hineinzukommen, mehr und mehr. Hilf uns, diesen Kampf aufzunehmen und uns nicht einfach treiben zu lassen, sondern mit deiner Hilfe soll jedes Detail unseres Lebens einfach alles an seinen gesunden Platz gestellt werden und in eine gesunde Reihenfolge gebracht werden, da, wo wir dir Raum geben, wo wir uns auf dich ausrichten und dich darum bitten, Herr. Heute Morgen, Herr, bitte ich dich, ordne unser Leben. Ordne, wo Unordnung drinne ist. Du bist der Gott, der uns helfen kann, der uns Klarheit gibt. Da, wo wir offene Fragen haben und die Reihenfolge vielleicht noch gar nicht kennen. Herr, schenke die Erkenntnis. Hilf uns zu sehen, wo wir Dinge in Ordnung bringen müssen, mit deiner Hilfe. Danke aber, Herr, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Du lässt uns damit nicht allein. Du bürdest uns nichts auf und sagst, jetzt mach mal aus deiner Kraft, sondern nein, du bist mit uns, du bist bei uns. Und dein Heiliger Geist, er hilft uns. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ich lade uns alle ein, nochmal aufzustehen heute Morgen. Wir wollen noch gemeinsam ein Lied singen und wir wollen darauf reagieren. Und ich glaube, dass Gott auch zu nicht wenigen von euch ganz persönlich gesprochen hat während dieser Zeit. Und du weißt jetzt, wo ist der Kampf weiter zu kämpfen? Wo ist Ordnung hineinzubringen? Wo sind Dinge, wo du Gottes Hilfe brauchst, die Klarheit brauchen und wo er einfach hineinkommen muss mit seiner guten Freiheit?